Ja, für uns war es eine große Freude, heute Morgen hier reinzukommen und zu sehen, was sich alles getan hat, schon in diesem Gebäude. Und wir möchten euch dafür gratulieren, wie schön das schon geworden ist. Und da wird sicher noch manches dazukommen. Ich freue mich besonders, wenn ich hier spreche, dass es jetzt zum ersten Mal richtig schön hell ist hier vorne. Für einen Sprecher ist das sehr angenehm und da bin ich sehr dankbar für. Das war eine Überraschung. Ja, ich wurde gebeten, etwas fortzufahren in diesem Thema, das ihr schon angefangen hattet in dieser Reihe Weihnachten neu erleben. Und da geht es heute um ein ganz spezielles Thema. Wir feiern ja heute den dritten Advent offiziell und deshalb steigen wir ja quasi direkt auch ein mit der Weihnachtsgeschichte. Das ist vielleicht sonst ungewohnt, aber es passt einfach zu unserem Thema, was heute vorgegeben ist. Es geht hier um den Kaiser dieses großen Reiches im Kapitel 2 in Lukas, Augustus. Dann wird uns beschrieben, und die Geschichte entwickelt sich so langsam, wird uns beschrieben der regionale Verwalter dieses Kaisers. Es geht dann um alle Bürger, die gemeint sind, die sich schätzen lassen sollen. Ein Regierungserlass, da können wir heute sehr viel mehr mit anfangen. Wir kriegen ja einen Erlass nach dem anderen. Das ist zwangsläufig so in der Sache. Ich glaube, heute Abend kommt der nächste oder so. Also eine ganz neue Identifikation mit diesem Text. Wer hätte das geglaubt vor einiger Zeit? Aber hier betraf es ja wirklich auch alle Menschen, die damals etwas tun sollten im Römischen Reich. Dann geht es auch darum, wie dieser Erlass umgesetzt wird, ganz wichtig. Und dann zoomt die Geschichte quasi auf ein junges Paar und verbleibt dort auch für eine Zeit. Uns werden die Namen gegeben, Josef und Maria aus Nazareth. Und wir hören dann auch, wo sich diese Handlung gerade abspielt, nämlich in dem Ort Bethlehem, auch genannt die Stadt Davids, weil David daher kam. Und uns wird gesagt, dass die Frau Maria schwanger ist, sogar hochschwanger, kurz vor der Entbindung steht. Und also eine ganz schwierige Situation für diese Leute, die durch die Gegend wandern. Und als sie dann entbindet, gibt es keinen Raum, der ihnen eine Art Herberge hätte sein können. Und das Ergebnis war, dass das Kind in einer Krippe geboren wird, in einem Stall. Und so geht das Geschehen dann weiter mit dem Fokus ganz besonders auf diese junge Familie. Aber bevor ich da weitermache, wollen wir kurz einen Videoausschnitt sehen, der hilfreich ist zum weiteren Verstehen.
Thank you. You know, I've realized that a lot of times I fail to see the beauty that is in the moments and the people that surround me every single day. And this video is actually a really...
Ja, ich hatte dieses Video oder ein ähnliches schon einmal gesehen vor einer Gemeinde in einem riesen, in einer großen Mall in den USA, das Halleluja von Händel aufgeführt hatte. Und die Leute gingen herum wie quasi jemand, der gerade beim Shoppen ist, und plötzlich erscheint da, drehen sie sich um und führen das Halleluja auf vor Rolltreppen und so weiter, damit möglichst viele das sehen konnten. Auch in diesem Fall, ich denke mal, die Menschen waren sehr überrascht. Diese Frau dort auf der Straße die Violine spielen zu sehen. Und jetzt geht nämlich unser Text weiter. Und der Text kommt von diesem jungen Ehepaar auf zu den Hirten. Es geht jetzt um die Hirten. Und ich denke, auch die Hirten sind überrascht, was da als nächstes passiert. Eigentlich spielen sie keine große Rolle in diesem weiteren Geschehen. Der Textverlauf macht das deutlich. Denn es beginnt so ganz lapidar. Und es waren da Hirten auf dem Felde, eben einfach in der Umzäunung, wo die Schafe waren. Es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde. Überhaupt diese Formulierung schon. Und es waren da, ganz beiläufig, nebenbei waren da auch noch Hirten. Ja, es wird deutlich, dass es ganz speziell geht um das Ehepaar und noch spezieller um das Kind in der Krippe, um Jesus. Die Hirten sind bei der Arbeit. Sie rechnen nicht mit Gott in diesem Moment. Sie rechnen eher mit den Herausforderungen des Alltags, mit Herausforderungen vielleicht durch wilde Tiere. Ich denke, die Nachtschicht war in dem Fall die spannendste von allen, weil dort hätte etwas passieren können. Am Tage wird kaum etwas passieren. Also wer die Nachtschicht gerade hatte, der hatte den schwarzen Peter gezogen. Und das war hier bei denen so. Aber ansonsten gab es nichts Besonderes. Sehr oft waren Hirten einfach dabei, auf eine Herde zu achten, die ihnen gar nicht speziell gehörte, sondern sie waren angemietet und kümmerten sich einfach darum. Aber sie hatten eine gewisse Verantwortung, denn letzten Endes wurden sie ja dafür bezahlt, dort zu sein. Und wenn so ein Schaf dann wegkam, dann gab es ganz großen Ärger. Und dieser Verantwortung waren sie sich natürlich bewusst. Und ich denke, so geht es vielen von uns. Wir haben Verantwortung in unserem alltäglichen Leben. Und wir gehen unserer Arbeit nach, aber wir rechnen nicht mit Gott. Die Hirten rechneten nicht mit irgendwas Besonderem. Und wir konzentrieren uns auf alle möglichen Dinge, aber wir rechnen nicht mit dem Außergewöhnlichen. Ja, die Menschen im Video, glaube ich, wären noch überraschter gewesen, wenn sie gewusst hätten, wer dort spielt. Lindsay Stirling ist eine gefeierte, erfolgreiche Violinistin, die gewöhnlich Massen angezogen hätte. Und wenn Menschen das gewusst hätten, hätten sie wahrscheinlich ganz anders reagiert. Und ich glaube, dass uns das mit Gott oftmals ganz genauso ergeht. Ich habe viel Sympathie für die Hirten. Ich denke, ihnen ist es so ergangen. Und in diesem Moment passiert dann noch etwas. Sie haben eine Erscheinung. Die Erscheinung eines Engels, der plötzlich dort auftaucht. Und ich denke mal, bei den meisten Menschen in Westeuropa wird das nicht so passieren, aber viele Menschen, die im arabischen Raum zum lebendigen Glauben an Jesus kommen, erleben solche Erscheinungen. In unserer Gemeinde haben wir eine iranische Gemeinde und viele, die dort zum Glauben kommen, haben solche Erscheinungen gehabt, die sie aufgerufen haben, mitten in der Nacht oder so, ihr Leben in Ordnung zu bringen und die sich Jesus angeschlossen haben. Gott begegnet Menschen in der einen oder der anderen Weise. So erleben es auch die Hirten. Völlig überraschend. Und wie das in deinem Leben passiert, das ist vielleicht ganz unterschiedlich bei dem einen oder anderen. Aber Gott versucht immer, dir Dinge zu sagen. Durch deine Gedanken, durch Umstände, durch sein Wort. Und die Frage ist, wie reagierst du darauf? Und unser Text sagt uns hier, dass der Engel des Herrn zu ihnen trat und die Klarheit des Herrn um sie herum leuchtete. Gott schickt in deinem und meinem Leben immer wieder klare Momente. Und die schickt er oft in so einem Moment, wo ich es am wenigsten erwarte. Da sehe ich Dinge anders, als ich sie vorher gesehen habe. Bei manchen Menschen ist das eine ganze Lebensveränderung. Bei anderen hilft es, dass sie Entscheidungen treffen, wo sie vielleicht in einer Situation sind, wo sie nicht wissen, wie sie sich entscheiden sollen. Einer meiner Freunde bat mich neulich, mit ihm gemeinsam zu beten, einfach weil in seinem Leben beruflich etwas anstand, was ihn durcheinander gebracht hat in der Firma. Da kam Kritik auf innerhalb des Teams und die Chefs versuchten irgendwo dort zu vermitteln und er wusste nicht, wie er das deuten sollte. In der Zwischenzeit, um das nicht zu verlängern, hat Gott schon eine Lösung geschaffen. Eine Lösung in einer Weise, wie er sie gar nicht erwartet hätte, aber eine Lösung, die für ihn sehr viel Klarheit gebracht hat. Und vielleicht hast du im Alltag eine andere Situation, wo du auch diese Klarheit brauchst. Ich lese gerade ein Buch von C.S. Lewis. Manchmal ist der Mann schwer zu verstehen. Er ist Literaturwissenschaftler. Er hat zum Beispiel auch die Chroniken von Narnia geschrieben. Er starb 63 und er ist ein brillanter, oder er war ein brillanter Wissenschaftler. Er war jahrelang, was viele nicht wissen, Atheist, bevor er sich für Jesus Christus entschieden hatte. Und er konnte seinen Atheismus wirklich gut artikulieren. Alle die, die das wissen wollten oder nicht wissen wollen, versuchte er Gott zu widerlegen. Bis zu dem Moment, wo ihm in einem Moment der Klarheit deutlich wurde, dass das nicht schlüssig ist, was sogenannte säkulare Wissenschaft ist. Er entdeckte, dass es nicht schlüssig ist. Und das führte ihn dazu, dass er weiter forschte, bis dahin, dass er entdeckte, es ist leichter, an Gott zu glauben oder leichter, Gott für wahr zu halten, als ihn nicht für wahr zu halten. Ein Moment der Klarheit im Leben einer Person, die allerdings sehr aufrichtig war und sich dem stellte, was Gott ihm gab. Und für die Hirten war dies hier so ein Moment der Klarheit. Sie hätten auch abhauen können. Das waren ja Menschen, die nicht so gebildet waren, wie wir heute mit einem Allgemeinwissen versehen, wie es der Durchschnittsmensch damals nicht hatte. Sie hätten ganz anders darauf reagieren können, aber sie stellen sich dem, dieser Überraschung in ihrem Leben. Für die Frommen Israels zählten Hirten zum Landpöbel. Das heißt, sie hatten kaum die Gelegenheit für den frommen Juden, das Gesetz richtig zu erfüllen. Diese Möglichkeit hatten sie eigentlich nicht. Und ausgerechnet zu ihnen, die eigentlich auf überhaupt keine Erlösung hoffen konnten, ausgerechnet zu diesem Menschen kommt der Engel. Ausgerechnet diesen Menschen offenbart sich der Engel. Und ich denke manchmal, wenn ich mit Menschen über Jesus spreche, die Jesus noch nicht nachfolgen und die dann über alles Mögliche philosophieren, hat man den Eindruck, um zu Gott zu kommen, müsste man besonders gebildet sein, besonders intellektuell sein, vielleicht beschlagen oder dies und das an Wissen haben. Und meine Antwort wäre darauf, wenn Gott keinen Weg gehabt hätte, dass ganz einfache Menschen zu ihm finden können, was wäre das für ein gerechter Weg gewesen? Aber Gott hat diesen Weg geschaffen, dass jedermann Jesus annehmen kann. Und damit sie das glauben konnten, gibt Gott ihnen auch ein Zeichen der Niedrigkeit. Das heißt, dass ein arme Leutekind sozusagen, das in einer Krippe liegt, kein Kind in einem Palast, sondern ein Kind in einer Krippe. Und mir fällt hierbei noch etwas auf. Gott begegnete den Hirten in der Stille. Es war Nacht. Davor war nichts Besonderes. Gott begegnete ihnen, als es still war. Wenn die Weihnachtsgeschichte nicht auch dein Leben verändert hat, dann hast du irgendwo etwas an Bedeutung verpasst. Und Gott kommt zu Menschen oft in Zeiten der Stille, wo man sich selbst diese Stille nimmt oder wo man bereit ist, auf stille Momente einzugehen. Und der Engel sagt dann, fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Freude. Das ist das Ergebnis dieser Stille, dass der Engel ihnen eigentlich Freude verkündigen wollte. Manche Fromme heute können gar nicht mehr glauben, dass Jesus ihnen noch Freude schenken kann. Manche geben es sich so, da denkt man, man ist ständig auf einer Beerdigung. Sie haben keine Freude in ihrem Leben. Und man hat das Gefühl, das Leben ist nur noch angefüllt mit allen möglichen Belastungen. Aber der Engel sagt, ich verkündige euch große Freude. Und ich glaube, es liegt oft daran, dass uns die Freude fehlt, dass wir an das Wichtige nicht mehr denken, sondern der Gegenspieler Gottes schafft es, unsere Aufmerksamkeit auf die vielen kleinen Belastungen des Alltags zu lenken. Aber wie würde dein Leben aussehen ohne deine Beziehung zu Gott? Wie würde dein Leben heute aussehen, wenn du Jesus nicht in dein Leben aufgenommen hättest? Ich hoffe das für jeden. Was wäre dann Priorität in deinem Leben? Wie würde diese Weihnachtszeit aussehen? Oder was wäre Zentrum dieser Weihnachtszeit? Gott sagt, ich verkündige euch große Freude. Und ich glaube, zum Wesentlichen zurückzukommen, bringt auch die Freude wieder zurück. Die Reaktion der Hirten war zuerst einmal, sie fürchteten sich. Und ich denke, diese Reaktion ist nicht ungewöhnlich. Gott zu begegnen, wenn du nicht mit ihm rechnest, kann Furcht mit sich bringen, auch Angst machen. Und das bezeugen viele Menschen, denen Gott begegnet ist. Das können wir in der Schrift nachlesen. Die Frage ist also, um mit diesem Slogan, englischen Slogan umzugehen, to fear or not to fear, das ist die Frage. Furcht oder keine Furcht zu haben. Menschen, die in der Bibel eine Begegnung mit Gott hatten, hatten eine gemeinsame Reaktion, Furcht. Das war bei Abraham so, bei Mose so, bei Daniel, Josua, bei Jeremia, bei Maria, bei Petrus, bei Paulus. Sie alle hatten Furcht, als sie Gott begegneten. Und ihnen allen sagt Gott das Gleiche, was er hier auch zu den Hirten sagt, fürchtet euch nicht. Ich glaube, in einer Weise ist Furcht sehr positiv. weil, und das haben wir oft in unserer westlichen Gesellschaft verlernt, für uns ist Gott wie ein Kumpel, aber gerade in vielen arabischen Ländern, und Claudia und ich haben durch unsere Arbeit manches zu tun, auch mit diesen Ländern, ist ein ganz anderer Respekt Gott gegenüber da. Wenn du einmal lesen würdest, wie auch junge Araber, wie sie Gott beschreiben würden oder wie sie über Gott reden, das ist immer mit einem unglaublichen Respekt. Das liest sich für uns fast wie irgendwelche Gedichte aus dem Mittelalter. Aber das ist ihre normale Art und Weise zu beschreiben, auch heute noch, wenn es um Gott geht. Nicht um den Alltag, aber um Gott. Und ich glaube, diese Art Respekt, den haben wir oft verloren. Und das ist eine gute Sache, vor Gott ehrfürchtig zu sein, wie dieses Wort heißt. Ehrfurcht. Und das sollten wir beibehalten. Der Engel sagt, fürchte dich nicht. Was für ein gewaltiger Trost. In der Bibel würdest du ungefähr 100-mal diesen Aufruf finden, diese Ermutigung finden, fürchte dich nicht. Oder hab keine Angst, hab keine Furcht. Ich denke, der Herr weiß, dass wir uns fürchten. Wir, je nachdem, wie wir gestrickt sind, fürchten wir uns vor vielen Dingen. Oder auch, wie wir aufgewachsen sind. Viele Menschen fürchten sich heute um ihre Gesundheit. Ist auch nicht abwegig. Oder fürchten sich vor Konsequenzen am Arbeitsplatz oder anderen Dingen. Aber deine Furcht kann zur Ruhe kommen, wenn du Gott neu vertraust. Im Psalm steht, Psalm 118, der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Wenn Gott bei dir ist, brauchst du dich nicht fürchten, weil Gott mächtiger ist als irgendjemand anderes. Und Gott sucht dich auch. Er begegnet dir nicht nur hier in der Kirche, er begegnet dir nicht nur Weihnachten, sondern Gott oder Ostern. Gott begegnet dir im Alltag. Das ist Gottes Weg. Sogar dann, wenn du überhaupt nicht mit Gott rechnest. Das hat mich oft überrascht, welche Lösungen Gott in meinem Leben bringt, wenn ich am wenigsten mit ihm rechne. Genauso, wie es bei den Hirten passiert. Wenn man will, das größte Ereignis der Menschheitsgeschichte ist gerade passiert. Jesus, der Retter, kam als Kind in diese Welt. Für die Juden, der Messias, auf den sie jahrhundertelang gewartet hatten. Generationen von Juden hatten auf dieses Ereignis gewartet. Und das ist jetzt geschehen. Und diese Nachricht kommt zu einfachen Hirten. Sie waren nicht darauf vorbereitet gewesen. Damit haben sie nicht gerechnet. Und vielleicht gibt es auch viele Dinge, wo du dich fragst, kann Gott das möglich machen? Kann Gott mir helfen in einer bestimmten Problemsituation? Aber Jesus kommt zu einfachen Menschen, wie hier zu den Hirten. Jesus möchte jedem helfen. Und wer immer du bist, Jesus kann auch die Probleme in deinem Leben helfen und kann dir Freude geben, wo heute noch Furcht ist. Der Engel versprach große Freude, aber nicht nur das, der Engel versprach auch Frieden, Frieden über Dinge. Ich entdecke, dass ich oft nicht diesen Frieden in mir habe, sondern wenn eine Sache vorbei ist, dass ich schon an die nächste denke, die vielleicht bedrohlich sein könnte. Aber Jesus möchte uns auch Frieden schenken. Das ist, was er tun möchte. Und was mich beeindruckt bei den Hirten ist, als sie das verstanden haben, fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Freude. Und dann auch, dass er ihnen Frieden schenken möchte. Da reagieren die Hirten sofort. Unkonsequent. Und das heißt in den nächsten Versen dann, lasst uns nun gehen. Und dann heißt es, sie kamen eilend zu dem Stall. Also wenn sie mal etwas verstanden hatten, dann setzten sie das auch um. Und ich denke, das wissen wir von vielen Menschen. Verstehen ist eine Sache, Umsetzung ist etwas anderes. Aber diese Hirten hatten eins verstanden und setzten es um. Manchmal habe ich mich gefragt, wer da noch auf die Schafe aufgepasst hat. Aber das ist, sagt ja auch etwas, ja, dass etwas, was für sie das Wichtigste vorher war, ihre Verantwortung, das wurde jetzt ersetzt durch eine Sache, die viel, viel größer war. Viel, viel größer. Und wir wissen auch nicht, wie weit entfernt das Ganze voneinander war. Aber ich glaube, diese kleinen Worte, lasst uns nun gehen, oder sie gingen eilend, drücken unwahrscheinlich viele aus. Auch Jesaja sagt, suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Rufet ihn an, solange er nahe ist. Wie viele Gelegenheiten gibt uns Gott, wo er dich und mich segnen möchte? Und die Frage ist, ob wir ihn suchen. Und die Frage ist auch, ja, ob wir diese Gelegenheit ergreifen, solange er nahe ist. Ich glaube, Gott kommuniziert uns, wo besondere Momente in unserem Leben sind. Und die Frage ist, ergreifen wir die? Die Hirten wurden verändert. Das heißt, als sie es gesehen hatten, da breiteten sie das Wort aus von diesem Kind. Sie wurden verändert in ihrem Leben. Ich habe bin gestern über eine Geschichte gestolpert, über Alfred Nobel. Ich glaube, jeder von uns kennt diesen Namen. Nobel war ein schwedischer Wissenschaftler. Ich habe gelesen, er hatte ungefähr 355 Erfindungen in seinem Leben patentieren lassen. Unter anderem auch die Lederbearbeitung, also ganz natürliche Dinge, nicht nur besondere Dinge. Einer seiner Aussprüche waren, ein Tag ohne eine neue Idee ist ein verschwendeter Tag. Das ist bestimmt ein guter Ingenieur gewesen. Aber seinen wirklichen Bekanntheitsgrad, wie wir wissen, hat er erst bekommen, als er das Dynamit 1866 erfand. Er erfand das Dynamit und mit allen Folgen, die damit verbunden waren. Eins war jedoch sicher, er wurde ein sehr reicher Mann. Und dann geschah etwas, 22 Jahre später. Das hatte zu tun mit einer Zeitung in Paris. Diese Zeitung in Paris machte einen Fehler und berichtete von dem Tod von Alfred Nobels Bruder Ludwig. Und die Zeitung verwechselte die beiden und hatte dann eine ganz große Headline, die nannte sich der Verkäufer des Todes ist tot. Ja, oder der Todeshändler ist tot, wie immer man es aus dem Französischen übersetzt hatte. Nobel sah diese Überschrift und er war zutiefst betroffen. Er dachte daran, wenn das sein Nachruf wäre, ja, der Todeshändler ist tot. Und das hat ihn so tief getroffen, dass er sich entschieden hatte, dass er etwas daran tun wollte. Und da hat er den Friedensnobelpreis gestiftet. Das war der Anfang dieser Idee, einen Friedensnobelpreis zu stiften. Und wenn man will, der Friedensnobelpreis entstand eigentlich aus seinem Frust, aus einem Frust oder aus dem Wunsch, seinen eigenen Nachruf besser zu gestalten. So entstand der Friedensnobelpreis. Richtung Ende seines Lebens empfand er immer mehr Scham über den Schaden, der mit dem Dynamit angerichtet wurde. Und er war, wie gesagt, mehrfacher Millionär und das am Ende des 19. Jahrhunderts. Das wäre kaum zu übertragen heute. Der Friedensnobelpreis. Viele Menschen sind damit ausgezeichnet worden. Aber ich glaube, durch alles, was dieser Friedensnobelpreis gefördert hat oder was diese Menschen, die ihn bekommen haben, getan haben, ist Frieden immer nur ein ganz kleines Stück weitergekommen. Manchmal hat das, was diese Friedensnobelpreisträger geschaffen haben, nicht einmal ein Jahr überdauert. Und das, wofür sie standen, wofür sie geehrt wurden, brach schon zusammen. Diese Gefahr ist jetzt schon bei der Person oder bei dem Staatschef aus Äthiopien der Fall, der zuletzt dafür geehrt wurde. Es wird keinen dauerhaften Frieden geben ohne Jesus Christus. Es wird keinen dauerhaften Frieden geben, wo Gott nicht seine Hand im Spiel hat. Und die Hirten glaubten dem Engel. Sie glaubten dem Engel, der sagte, Frieden auf Erden. Und das wird deutlich, weil sie sofort nach Bethlehem liefen. Und als sie das alles bestätigt fanden, da sind sie sofort weitergegangen und haben das anderen gesagt. In anderen Worten, diese Hirten, die das Ganze völlig überrascht getroffen hatte, diese Hirten sind nicht zur Tagesordnung übergegangen. Und das nächste Mal, wenn du etwas mit Gott erlebst, wo er dich vielleicht völlig überraschend trifft oder wo er etwas völlig Überraschendes tut, geh nicht zur Tagesordnung über. Dann wäre das Leben dieser Hirten beim Alten geblieben. Sie gingen der Sache nach und dadurch kam ihr Leben in Bewegung. Und ich möchte das lernen von diesen Hirten, dass mein Alltag damit in Bewegung kommt. Und wo Gott, vielleicht kannst du diese Weihnachtszeit, das Gedenken an die Hirten, auch dafür nehmen, dass es einen neuen Aspekt bekommt, gerade aus dem Leben dieser Hirten. Sie taten etwas, was ihnen passierte, obwohl sie nicht damit rechneten. Sie setzten es um und dadurch, weil sie es umsetzten, segnete Gott sie. Ihr Alltag kam in Bewegung. Andere Menschen wurden dadurch gesegnet. Das wünsche ich euch auch mit diesem neuen Gebäude und ich wünsche es dir in deinem persönlichen Leben. Amen.